Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der taz. Wir beschäftigen uns heute mit der Wahlrechtsreform. Die Ampel hatte beschlossen, dass der Bundestag nur noch 630 Mitglieder haben soll, ungefähr 100 weniger als derzeit. Dafür sollen nun nicht mehr alle, die einen Wahlkreis direkt gewonnen haben, auch in den Bundestag kommen, weil das Parlament sonst eben immer weiter wächst. Das Bundesverfassungsgericht, und deswegen reden wir heute darüber, hat nun entschieden, dass dies im Prinzip in Ordnung ist. Allerdings mit einer Ausnahme, CSU und die Linkspartei hatten geklagt, nämlich dagegen, dass die sogenannte Regel mit den drei Direktmandaten ausgehebelt wird. CSU abgeschafft wird, danke. Das werden wir alles gleich erklären. Wahlrecht ist eben ein Stoff, bei dem man viel erklären muss. Im zweiten Teil werden wir aber auch noch darüber sprechen, welche Rolle Verfassungsgerichte, auch international, nicht nur in Deutschland, derzeit in Bezug auf rechte Angriffe auf Demokratie und demokratische Institutionen spielen. Und welche Rolle das Bundesverfassungsgericht dabei spielen kann und soll. Ich bin Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der taz, bin dort zuständig für die SPD und neuerdings für BSW. Und bei mir sind heute...
Ich bin Christian Rath, rechtspolitischer Korrespondent der taz.
Und ich bin Sabine Amorde, ich bin im Parlamentsbüro und schaue sozusagen politisch auf das Wahlrecht.
Und zugeschaltet ist uns...
Ich bin Christian Jakob aus dem Reportageressort der taz.
Ja, also zwei Christians haben wir hier, deswegen werde ich euch manchmal etwas ungewöhnlich in taz-Kreisen auch mit dem Nachnamen ansprechen, damit ihr, die ihr das hört, auch wisst, wer hier gerade spricht und angesprochen wird. Also eine erste kurze Runde. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ist es klug und ist es angemessen? Christian Rath, was meinst du?
Ja, es ist klug und angemessen.
Sabine?
Ich sehe das ganz genauso. Also ich finde das auf beiden Ebenen, die wir ja bestimmt jetzt noch ein bisschen näher besprechen, eine gute Entscheidung.
Und Christian Jakob, was meinst du?
Also ich finde das Anliegen, auf 630 zu reduzieren, im Prinzip schon okay. Was mich an der ganzen Diskussion ein bisschen gestört hat, war die Art, wie über das angeblich zu große Parlament immer geredet wurde. Das klang dann so aufhörlich weiter aufgebauscht, immer weiter aufgebläht. Und es hat diesen Eindruck verstärkt, da sitzen irgendwie Leute, die sich einen faulen Nenz machen, die kommen immer nur zum Stempeln, hier und fahren ins Wochenende. Und dieses Elitenbashing und auch diese Abgeordnetenfeindlichkeit, die es ja ohnehin gibt und die ja auch sozusagen weiter angetriggert wird, die schwang da so ein bisschen mit. Und das hat mich an der ganzen Diskussion gestört. Ich glaube nicht, dass 630 zu wenig sind, aber der Eindruck, der in der Begründung dafür immer so ein bisschen, warum das jetzt nötig ist, mitschwang, ja, das sind irgendwie zu viele, die haben ja eh nichts zu tun. Man sieht das ja immer bei den Fernsehübertragungen, leere Ränge, wofür kriegen die eigentlich ihr ganzes Geld? Das fand ich ärgerlich.
Also das hatte so einen antiparlamentarischen Oberton, diese Diskussion. Allerdings gab es ja aus dem Parlament heraus schon, im Grunde genommen schon seit mehr als 10 Jahren, gibt es ja genau dieses Bewusstsein über dieses Problem, dass auch aus Gründen der Arbeitsfähigkeit das Parlament nicht immer größer werden sollte, ne?
Genau. Also sollte nicht immer größer werden. Und die Gefahr war ja, dass es immer weiter anwächst. Also dass es auch bei diesen 700 und ein paar Leuten nicht bleibt, sondern es gab ja so Prognosen, dass es bis 900 Leute werden könnte. Und das ist natürlich erstens wirklich teuer, ne? Also das muss man ja einfach mal sagen. Und die Frage ist tatsächlich, bis zu welchem Zeitpunkt so ein Parlament überhaupt arbeitsfähig ist. Also ich finde, es spricht wirklich auch inhaltlich viel dafür, dass auf irgendeinen Punkt zu deckeln. Ob jetzt 630 die richtige Größe ist, egal, aber dass es auf jeden Fall nicht immer weiter anwächst.
Christian Rath, du hast ja sehr schmallippig auf die erste Frage geantwortet, ob das klug und angemessen ist. Vielleicht können wir noch ein bisschen, wir müssen, glaube ich, ein bisschen ins Detail gehen und ein bisschen erklären, das hat mehr als 70 Seiten, glaube ich, die Begründung dieses Urteils. Was hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich jetzt genau entschieden?
Also ich würde vorschlagen, dass wir die Sache ein bisschen zweiteilen und nachdem Christian ja jetzt die Debatte schon mal in die Richtung Verkleinerung des Bundestags gelegt hat, würde ich sagen, fangen wir damit an, weil das ja auch das Kernanliegen der Ampelkoalition gewesen ist. Die Sache mit der Grundmandatsklausel, das war ja nur eine kleine fiese Bosheit, die Ihnen kurz vor Beschlussfassung noch eingefallen ist. Und da reden wir dann im zweiten oder im nächsten Schritt drüber.
Grundmandatsklausel bedeutet, dass...
da reden wir nachher drüber. Also so, jetzt bleiben wir mal beim ersten Teil. Also so
ganz kurz dazu mal erklären. Grundmandatsklausel bedeutet, dass diese Sonderregelung mit 3 Direktmandaten, dann kommt man in den Bundestag. Das bedeutet
auch wenn man
unter 5% ist. Gut.
Genau, aber darüber reden wir jetzt nicht. Also jetzt reden wir über den Teil, der Kern der Wahlrechtsreform ist. Also so, und vielleicht sollten wir erstmal unser Wahlrecht so ein bisschen im Prinzip erklären. Es gibt eine Erststimme und eine Zweitstimme und 40% der Bevölkerung wissen nach der 10. immer noch nicht, was ist. Also so, die Taz-Leser natürlich wissen es, aber vielleicht sind ja auch sind Kinder dabei. Also die Erststimme ist die Stimme, mit der man den Wahlkreiskandidaten identifiziert und die Zweitstimme, das ist die wichtige Stimme. Das ist die Parteistimme, mit der entscheidet man, wie viel Sitze am Ende eine Partei im Bundestag hat. Und bisher war das Problem, dass wenn eine Partei mehr Wahlkreise gewonnen hat, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis Stimmen zustehen, dann hat sie diese Überhangmandate behalten dürfen. Und damit das nicht verzerrt wird, gab es seit 2014 Ausgleichsmandate für die anderen und dadurch ist das so angestiegen und weil dann ja irgendwie die Parteien immer gleich größer wurden, ne? Die Grünen wurden größer und es wurde immer knapper mit den Ergebnissen, deswegen gab es plötzlich auch immer mehr Überhang- und Ausgleichsmandate. Und das wurde jetzt völlig abgeschafft, also ein wirklich revolutionärer Schritt, den die Ampel da gemacht hat. Überhangmandate sind verboten. Und Ausgleichsmandate dementsprechend überflüssig, braucht man nicht mehr. Und dann ist die Frage, wie kommt man dann aber auf 630? Also so, und das heißt, dass eben nicht mehr jeder, der einen Wahlkreis gewinnt, dann auch ein Mandat bekommt. Also wenn eine Partei mehr Wahlkreise gewinnt, als ihr zustehen nach dem Zweitstimmenergebnis, dann müssen die mit den schwächsten Wahlergebnissen in den Direktmandaten verzichten. Die haben den Wahlkreis gewonnen und kriegen dann trotzdem keinen Sitz.
Mhm. Daran entzündet sich ja auch eine Kritik, die auf Teil zum Beispiel von der CSU kommt, recht massiv. Sabine, wie siehst du diese Kritik, die es ja jetzt wirklich gibt, auch ganz heftig von der CSU, an diesem Urteil, wobei die ja eigentlich im Prinzip erstmal ihr Hauptziel erreicht haben bei dem Urteil. Ne?
Naja, da wären wir jetzt bei der Grundmandatsklausel, aber das lassen wir tatsächlich irgendwie im ersten Schritt weg, sonst wird es wirklich zu kompliziert. Was die Union sagt, also es ist tatsächlich nicht nur die CSU, sondern es ist die CDU auch, die betonen sehr die Bedeutung des Direktmandats. Also dass Leute, die quasi ihren Wahlkreis wirklich gewinnen, dass da ein Teil nicht in den Bundestag kommt, das kritisieren die ganz massiv. Was da so ein bisschen mitschwingt, ist, als wären das die besseren Abgeordneten, was natürlich Quatsch ist. Also ob du jetzt über die Liste einziehst oder über ein Direktmandat, du kannst ja ein gleich guter Abgeordneter sein. Ich glaube, dass es gab dieses Ziel, den Bundestag zu verkleinern und einen Tod musste man da sterben. Also weil du kannst nicht alles erhalten und sagen, es soll aber anders werden. Und meiner Ansicht nach war dieser Schritt, den sie jetzt gewählt haben, der von vielen Modellen der beste.
Die Alternative, es hätte ja eine Alternative gegeben. Wir haben 299, glaube ich, Wahlkreise in Deutschland. Man hätte natürlich die Zahl der Wahlkreise auch verkleinern können. Das hätte natürlich bedeutet, als Malus, dass manche Wahlkreise, vor allem auf dem Land, sehr, sehr, sehr groß geworden wären. Das sind im Grunde die Alternativen und die Ampel hatte sich dann für dieses Modell entschieden, dass die, glaube ich, jetzt am wenigsten Stimmen bekommen bei den Direktmandaten, Prozente bekommen, dass die dann, natürlich Prozente, dass die dann eben nicht, dieses Direktmandat dann nicht gezogen wird.
Aber man muss aber sagen, irgendwie, das ist, finde ich, ganz wichtig, weil die CSU ja jetzt irgendwie so auf die Kacke haut, wenn ich das mal so sagen darf, dass es diese Vorschläge schon ganz lange gab, die Wahlkreise zu verringern. Und das wollte die CSU aber auch nicht. Ja? Also es gibt ja diese Debatte seit über 10 Jahren, seitdem es, was Christian am Anfang gesagt hat, es diese Ausgleichsmandate gab und diesen Zuwachs der Abgeordneten. Und unter den Bundestagspräsidenten Lammert und Schäuble, die ja von der CDU waren, gab es diese Vorschläge. Da hat die CSU sich auch quergestellt.
Wir müssen vielleicht, das ist absolut richtig, das ist auch, glaube ich, wirklich wichtig, daran zu erinnern, welche extrem destruktive Rolle die CSU in diesen Debatten über mehr als 10 Jahre gespielt hat.
Hauptsache verhindern.
Und insofern muss man das jetzt stark relativieren, finde ich, diese Kritik der CSU. Allerdings sollten wir uns vielleicht trotzdem mit diesem Argument beschäftigen. Und auch Fragen, wie das Bundesverfassungsgericht diese Frage eingeordnet hat. Also die Frage von Wahlkreis, also mandatiert durch den Wahlkreis, Direktmandat oder über die Liste. Und ich glaube, die Argumentation läuft jetzt ein bisschen so, indem man die Direktmandate schwächt, stärkt man sozusagen diese Apparate Parteiendemokratie und Listenaufstellung. Das ist sozusagen, habe ich heute Morgen in der CSU-nahen Zeitung gelesen, mit viel Schwung vorgetragen. Also die direkt gewählten Abgeordneten sind eben ihren Wählern da, die sie direkt gewählt haben, verantwortlich. Das Argument hat ja auch eine gewisse Plausibilität. Denkt man zum Beispiel hier in Berlin an Christian Ströbele, ne, der gegen seine eigene Partei dann Direktmandat gewonnen hat und darüber seine Legitimation hatte oder auch die Kraft hatte, eigenwillige Politik im Bundestag zu machen. Wie ordnet ihr dieses Argument ein und wie ordnet das Bundesverfassungsgericht diese Problematik ein, Christian Rath?
Also es sind zwei Ebenen beim Bundesverfassungsgericht auseinanderzuhalten, die juristische und die politische. Die juristische ist ganz einfach. Das Verfassungsgericht hat gesagt, der Gesetzgeber hat im Wahlrecht einen großen Gestaltungsspielraum und den hat er hier genutzt und deswegen ist diese Reform in Ordnung. Punkt. Also so. Und alles Weitere sind dann Widerlegung von Argumenten, die nichts tragen. Ne? Also so Spielraum genutzt. Punkt. Aber dass es so einfach glatt durchgegangen ist, das hat viel mit den politischen Sachverständigen, also politikwissenschaftlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung im April zu tun. Die haben gesagt, also diese Vorstellung, dass der direkt gewählte Abgeordnete für die Leute im Wahlkreis eine total wichtige Person ist, die ist einfach eine Chimäre, ne? Die stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein. Die meisten Bürger wissen gar nicht, wer ihr direkt gewählter Abgeordneter ist, kennen nicht mal den Namen, wissen vielleicht nicht mal, welche Partei das Direktmandat hat. Und wenn sie ein Problem haben, dann gehen sie nicht zum direkt gewählten Abgeordneten, sondern zu irgendjemand, der ihre Parteipräferenz übereinstimmt, ne? Und dann war klar, also so, man braucht nicht irgendwie, die Akzeptanz der Wahlen steht und fällt jetzt nicht unbedingt damit, dass ein paar wenige Wahlkreise, da geht es ja jetzt nicht um große Zahlen, sondern ein paar wenige Wahlkreise am Ende keinen direkt gewählten Abgeordneten haben.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument, dass wir jetzt nicht darüber reden, dass jetzt 100 Wahlkreise in Deutschland keinen Abgeordneten mehr haben, sondern dass es sich das gibt es ja auch jetzt schon in Einzelfällen und das werden ein paar mehr Einzelfälle sein. Ne? Das ist, glaube ich,
wichtig. Sind es zum Beispiel am Ende der Wahlperiode 14. Ne? So, du fängst an, jeder hat einen direkt gewählten Abgeordneten, dann stirbt einer, dann wird einer Minister, einer hat einen Skandal, muss zurücktreten und dann kommt immer ein Nachfolger von der Landesliste und nicht irgendwie aus dem Wahlkreis. Ne? Und deswegen haben wir bisher auch schon verwaiste Wahlkreise und die haben auch nicht den ganzen Tag geweint.
Ja, okay, gut. Christian Jakob, was denkst du zu diesem Problem?
Ich würde gerne mal zwei Dinge sagen zu dieser Kritik, die du da vorhin angesprochen hast, dass sozusagen die Parteiapparate, die Landeslisten aufstellen, dass das sozusagen eine schlechtere Repräsentanz hat als der Wahlkampf sozusagen vor Ort in den Wahlkreisen. Der eine Aspekt dabei ist nämlich der Gender-Aspekt, weil man nämlich sieht, dass auf den Landeslisten Frauen weit stärker vertreten sind als in den Wahlkreisen, weil das offensichtlich eine Art des politischen Wettbewerbs ist, in dem Frauen sich besser durchsetzen können. Und der Anteil ist ja gesunken zuletzt. Und wenn man sagt, es
muss den Frauenanteil mehr im Bundestag.
Der Frauenanteil im Bundestag. Es muss sozusagen wieder mehr auf die Wahlkreisebene heben, würde es dazu führen, dass sich dieses Ungleichgewicht verschärft. Das ist eine. Und das andere ist, dass in diesem Urteil vom Verfassungsgericht ja gestern die Möglichkeit auch offen gelassen wurde, das Wahlrecht in der Zukunft so zu ändern, dass es, ich kannte den Begriff gar nicht, Grabenwahlrecht ist offenbar der Fachbegriff, dass die Hälfte nämlich nach dem Verhältniswahlrecht und die andere Hälfte nach dem Mehrheitswahlrecht gemacht wird. Und ich finde, wenn man auf Länder wie Frankreich oder die USA schaut, wo man sieht, wozu das führt, wenn es sozusagen diese Art, diese Winner-Takes-it-all-Klausel gibt, dann konnte man eigentlich sehr froh sein, dass es das hier in der Form nicht gibt. Und wenn das nun dazu führt, dass es in diesem Bemühen, stärker zu regionalisieren, stärker auf die Wahlkreise zu gehen, es eine Abkehr von diesem bisher geltenden Prinzip gibt, dann wäre das schlecht.
Also es hörte sich so an, als ob du das Grabenwahlrecht gut findest. Habe ich dich richtig verstanden?
Nee.
So, das hast mich missverstanden. Ich finde es schlecht.
Ah, okay.
Ja. Ich war erstaunt. Ich war erstaunt, dass es in diesem Urteil als potenzielle Möglichkeit, die Karlsruhe offenbar als akzeptabel ansieht, sozusagen in den Raum gestellt wurde für den Gesetzgeber.
Wir müssen ja mal ganz kurz Grabenwahlrecht erklären. Was ist das?
Ja, also wie Christian Jakob gerade gesagt hat, ist also so einfach eine Halbierung der Wahlsysteme. Es gibt zwei Wahlsysteme in einer Wahl, also so die Verhältniswahl, wo die Zweitstimmen entscheiden, wo die Parteistimmen entscheiden. Das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte wird dann nur nach den Direktwahlkreisen vergeben, also die dann nicht angerechnet werden, sondern ganz separates System sind. Und da, also ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt, das haben die HörerInnen nicht gesehen. Also so in Ungarn zum Beispiel gab es so ein oder gibt es so ein Grabenwahlrecht und deswegen ist es relativ leicht möglich, mit einer einfachen Mehrheit dann eine Zweidrittelmehrheit der Sitze im Parlament zu bekommen und dann ganz leicht, also so als Wahlgewinner dann auch Verfassungsänderungen zu machen. Deswegen ist das was ganz Gefährliches. Aber also es gab früher mal Fans im Verfassungsgericht vom Grabenwahlrecht, aber die sind alle weg. Und dass es jetzt erwähnt wird, das ist, glaube ich, einfach nur Ausdruck dessen, dass sie sagen wollen, wie groß die Spielräume sind, die der Gesetzgeber hat. Er kann ja auch ein reines Mehrheitswahlrecht nach englischem Muster machen. Also er kann im Prinzip ganz verschiedene Sachen frei auswählen, weil im Grundgesetz da keine Vorgaben stehen.
Nach dieser kleinen Weg ins ganz Komplizierte, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich fand, was Christian Jakob gesagt hat mit den Frauen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil und meines Erachtens liegt es daran, dass die bei der Listenaufstellung besser abschneiden, als wenn es um den Kampf um die Direktmandate geht, weil da schon irgendwie politische Planer und Strategen mehr Einfluss drauf nehmen.
Es gibt Quoten einfach.
Ja, es gibt Quoten, aber es gibt auch das Bestreben, zum Beispiel bei der CDU, das über die Landesliste irgendwie besser zu machen, als es in den direkten, also in den Wahlkreisen ist, wo sich dann doch immer der Platz hier durchsetzt. Also das ist ein ganz wichtiges Argument. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, bei dieser Abwägung zwischen Direktmandat oder jemandem, der über das Direktmandat bisher eingezogen ist oder über die Liste, ist ja, der Abgeordnete ist frei. Das heißt, der ist sowieso nur allen Wählerinnen und sich selbst sozusagen verpflichtet. Und deshalb ist auch dieses, die haben da eine besondere Bindung an ihre eigenen, an die Leute aus dem Wahlkreis. Das stimmt eigentlich gar nicht.
Naja, es stimmt insofern schon. Also das Beispiel mit Christian Ströbele ist ja richtig. Und es ist auch für den CDU-Abgeordneten, der 50% oder gibt es ja nicht mehr, aber der 37% im Wahlkreis holt, ist es richtig. Und deswegen gibt es ja auch nach wie vor, obwohl die Zweitstimme ja das Dreh- und Angelpunkt ist, ne? Man könnte ja sagen, warum braucht man dann noch diese Direktwahlkreise? Die braucht man deswegen, weil es eben wirklich von unten nach oben geht. Also so, es ist der Wahlkreis, der seinen Kandidaten aufstellt. Und wenn der den holt, dann ist er ja auch im Parlament drin, auch wenn er nicht auf der Landesliste abgesichert wird, weil er zu links, zu rechts oder zu sonst was
ich
ist.
Ich würde auch sagen, dass du hast ja vorhin gesagt, bei dieser Anhörung, die du erwähnt hast im April, ne, da wären die Experten der Meinung gewesen, dass diese Direktkandidaten, dass, wie man in den Bundestag kommt, ist doch nicht so entscheidend. Du hast es gerade auch noch mal gesagt, Sabine, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob es nicht doch einen Unterschied macht, wenn du ob du nicht anders agieren kannst und ob nicht diese Öffnung nach unten, ja, die du auch gerade beschrieben hast, ob das nicht größer ist bei direkt gewählten Leuten.
Aber es ist Ich glaube, dass das vor allen Dingen bei Leuten ist, die wirklich mit so einer großen Mehrheit gewinnen oder die wie Ströbele so einen Aha-Effekt haben. Mhm. Boah, ein Grüner kann ein Direktmandat gewinnen. Und dann brauchst du auch noch die entsprechende Person, die quasi auch gerne mal was gegen ihre eigene Partei tut. Also da mal abweicht oder mal ein bisschen mehr Druck entfaltet und so. Also einen extrem eigenständigen Abgeordneten oder eine extrem eigenständige Abgeordnete, die das dann sozusagen auch durchzieht. Aber die meisten Abgeordneten werden ja nicht mit diesen großen Mehrheiten gewählt. Und die meisten ordnen sich dann doch stark unter. Ja, also deshalb ist es so eine,
dass du beim nächsten Mal wieder die Mehrheit kriegst. Ja. Ne? Wenn du 2% Mehrheit gehabt hast gegenüber dem Kandidaten der anderen Partei, dann verdirbst du es lieber nicht mit deiner Landespartei. Ne?
So. Aber es ist so eine Überhöhung, die, okay, die man echt nicht jetzt mal überbewerten sollte.
Ja gut, ich point taken, würde ich sagen. Ein anderer Aspekt, es gab ja schon angesprochen, glaube ich seit 12 Jahren, diese wirklich schwerfällige Diskussion um diese Wahlrechtsreform. Und so ein Eindruck, Christian Jakob hat am Anfang ja gesagt, da hätte es so antiparlamentarische Effekte in dieser Diskussion gegeben um die Größe des Bundestages. Ich fand aber bei dieser Geschichte der Wahlrechtsreform, konnte man den Eindruck haben, also skeptisch auf Politik blicken in Deutschland, weil wenn die noch nicht mal ihre eigenen Sachen geregelt bekommen, ja, also wenn sie sich nicht über das, was sie selber, ihre wirklich eigenen Sachen ohne Fremdakteure, wie steht es denn dann um die Kompetenz, wirklich komplizierte Probleme mit wie Klimawandel oder so zu lösen? Und das war, glaube ich, ein Eindruck, den man wirklich haben konnte, ohne jetzt irgendwie antiparlamentarisch gestimmt zu sein. Die Frage ist, wie schätzt ihr das ein? Ist das jetzt mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erledigt? Ist das jetzt vorbei?
Das ist eine echt schwierige Frage. Also es gibt zum einen ja diesen zweiten Teil mit der Grundmandatsklausel, worüber wir noch sprechen müssen, wo eventuell noch Handlungsbedarf besteht, muss nicht, aber kann. Und dann gibt es die Ankündigung der Union, die jetzt lautstark rumkrakehlen, sie wollen das wieder rückgängig machen, weil das Direktmandat ja so wichtig ist. Ja, die Frage ist erstens, ob sie das wirklich tun werden, weil doch alle, glaube ich, letztendlich froh sind, dass diese Kuh jetzt endlich vom Eis ist, auch wenn die Union das nicht zugeben will. Und zweitens werden sie ja nicht die absolute Mehrheit holen bei der nächsten Bundestagswahl. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in eine Koalition gehen mit mindestens einer der Parteien, die das jetzt auf den Weg gebracht hat, ist ziemlich groß. Und ob die dann bereit sind, so einer Nummer zuzustimmen, da darf man ja mal ein fettes Fragezeichen hintermachen.
Also ich glaube, die CDU ist froh, insgeheim ist die CDU froh, dass die Ampel das durchgezogen hat. Also man hätte ja schon längst was beschließen können. Also es gibt ja immer eine einfache Mehrheit ohne die CSU. Aber aus demokratischem und ja durchaus gutem demokratischen Brauch versuchte man, ein Wahlrecht zu machen, wo alle seriösen demokratischen Parteien zustimmen. Und die CSU hat halt immer gesagt, nö, unsere Direktmandate darf niemand angreifen. Und wenn ihr weniger haben wollt, dann macht halt keine Ausgleichsmandate. Ne? Das ist natürlich ein fieses Angebot. Und dementsprechend gab es dann keine Einigung mit der CSU. Und jetzt gab es eine Einigung ohne die Union. Und das ist vom Verfassungsgericht auch gebilligt worden. Und insofern denke ich, dass die CDU eigentlich ein Interesse haben muss, das nicht neu anzumachen, damit sie sich nicht mit der CSU anlegt. Und wenn die CSU jetzt sagt, für die nächste Koalition sei das für sie eine Bedingung, in eine Regierung nur zu gehen, dann kann man sagen, super, also so, dann haben wir eine Regierung ohne CSU.
Okay, Christian Jakob, was denkst du zu dieser Frage?
Also ich würde auch nochmal auf die Rolle der CSU hinweisen. Also diese Unfähigkeit, die eigenen Dinge zu regeln, die du angesprochen hast, die hat ja ganz wesentlich damit zu tun, was Christian Rath gerade sagte, dass die CSU das immer blockiert hat. Und sie hat es deswegen blockiert, weil sie in sozusagen einzigartiger Weise davon profitiert hat, sich diesen Status als Regionalpartei zu erhalten, den es sonst nicht gibt und damit für Bayern eine ganz eigene Form des Einflusses, der über die von allen anderen Bundesländern hinausgeht, sozusagen zu festlegen. Und daran wollen sie natürlich festhalten. Deswegen hat Söder ja auch gestern gesagt, eine Koalition gibt es nur mit ihnen, wenn das abgewickelt wird. Und man könnte das vielleicht eher zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob das überhaupt legitim ist, dass es diesen Status für die CSU gibt. Söder hat ja so getan, als ob das dazu geführt hätte, wenn es jetzt nicht diese Korrektur geben würde, dass sie komplett benachteiligt würden und überhaupt nicht mehr drin wären, wenn sie unter 5% fallen würden. Jetzt habe ich vorhin aber Dirk Wiese von der SPD dazu gehört und der hat gesagt, was mir gar nicht klar war, selbstverständlich hätte es auch mit dem Plan, den die Ampel gehabt hätte, für die CSU weiterhin das Ticket in den Bundestag gegeben, wenn sie nämlich eine Zählgemeinschaft oder Verfassungsgemeinschaft mit oder ja, Fraktionsgemeinschaft vor der Wahl mit der CDU vereinbart würden. Das Einzige, was denen also wirklich weggenommen worden wäre, wäre das Erpressungspotenzial, der Hebel, den sie gegenüber der Union haben und den sie seit jeher sozusagen nutzen, um sich diesen Einfluss zu sichern.
Das stimmt nicht ganz. Und ich glaube, wir müssen jetzt einmal grundsätzlich über die Grundmandatsklausel reden, ja, damit wir das ein bisschen auflösen.
Jetzt gehen wir
aber
in den
vielleicht
zweiten Teil
genau,
des Urteils,
genau,
ne?
So, genau.
Ja. Bitte.
Also die Grundmandatsklausel hat mit dem, was wir vorher diskutiert haben, nur sehr wenig zu tun. Also so die Grundmandatsklausel ist eine Ausnahme, eine Gegenausnahme für die Ausnahme der 5%-Klausel. Also die 5%-Klausel ist ja schon mal eine Ausnahme vom Wahlrecht, dass jedes Stimme gleich zählt, ne? Und die 5%-Klausel führte dazu, dass die Stimmen der Parteien, die weniger als 5% der Zweitstimmen im Bundesgebiet bekommen, überhaupt keinen Sitz bekommen. Und das ist ja eine Benachteiligung. Und die wird darüber gerechtfertigt, dass der Bundestag schwerer arbeitsfähig wäre, wenn da 27 Parteien drin wären, die alle irgendwie ein, zwei Sitze haben und die Weingärtner und die Kleingärtner und so weiter. Und das hat das Verfassungsgericht auch immer bejaht. Man kann eine 5%-Hürde haben. Und die 3-Grundmandate-Klausel, das war die Ausnahme von der Ausnahme. Wenn ich unter 5% bin, aber gleichzeitig 3 Wahlkreise direkt gewonnen habe, dann war ich auch drin, und zwar nicht nur mit den 3, sondern mit allen, die mir prozentual zustanden. Letztes Beispiel, die Linke bei der letzten Wahl 2021 hatte 4,9%, wäre also knapp mit allen Abgeordneten draußen, aber weil sie 3 Direktmandate, 2 in Berlin, 1 in Leipzig gewonnen hat, hat sie 39 Abgeordnete entsprechenden 4,9% Sitzen bekommen. Und diese Grundmandate-Klausel hat die Ampel eine Woche vor der Beschlussfassung im Bundestag völlig überraschend, handstreichartig abgeschafft. Über die Gründe können wir ja noch reden, aber es war jedenfalls also so ein völliger Affront gegen die Opposition. Und das ist vom Verfassungsgericht jetzt aus Gründen, über die wir auch noch reden werden, beanstandet worden.
Ich glaube, diese Situation, da müssen wir noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, die du gerade erwähnt hast. Also das kam wirklich wie Kai aus der Kiste nach meiner Erinnerung. Dass die und das war ein Affront gegen die CSU und gegen die Linke, also gegen, ne, die CSU hatte, glaube ich, bei der letzten Bundestagswahl 5,2%. Und ob das, was Christian Jakob gerade gesagt hat, ob das, wie Dirk Wiese, der SPD-Vize, das darstellt, dass die einfach eine Fraktionsgemeinschaft hätten vorher bilden müssen.
Wahlbündnis, eine Fraktionsgemeinschaft haben sie ja. Ne? Das ist, was man nach der Wahl macht. Und Dirk Wiese sagt, die hätten vorher eine Stimmen Zählgemeinschaften, Wahlbündnis machen können. Das hat aber das Verfassungsgericht 1990 eigentlich ausdrücklich ausgeschlossen. Und deswegen war das immer schon ein Lügenargument von Dirk Wiese.
Also gibt es in dieser Geschichte, wenn wir uns jetzt nochmal das Prospekt vergegenwärtigen der Wahlrechtsreform, gibt es einen Oberbösen, das ist die CSU. Und es gibt aber bei der Ampel auch so ein bisschen Licht und Schatten, obwohl sie das jetzt geschafft haben, dieses leidige Problem mit dem immer größer werdenden Bundestag zu lösen, gab es diesen einen Moment, wo die durchaus taktisch, das machte zumindest nur den Eindruck, die taktisch eine Sache im letzten Moment auf die Agenda gesetzt haben, die also nicht ihnen, sondern ihrer politischen Konkurrenz geschadet hätte. Ist der Eindruck richtig, Sabine?
Ja, ich würde sagen, der ist richtig. Und es war natürlich ein ganz großer Fehler. Also, weil der das ganze Vorhaben diskreditiert hat, weil man ihnen jetzt den Vorwurf machen könnte, es geht ihnen nicht um die Sache, sondern es geht ihnen darum, der politischen Konkurrenz zu schaden. Also, das war eine komplett irre Aktion. Und also vielleicht weißt du das näher, Christian Rath. Mir ist bis heute nicht ganz klar, was da eigentlich passiert ist. Die Ausgangslage war ja so, es gibt ja, bevor solche Gesetze verabschiedet werden, Anhörungen. Und dass in den Anhörungen alle Sachverständigen, die die Ampel da an den Start gebracht hat, gesagt haben, dass man das nicht machen darf, die Grundmandatsklausel abschaffen, genau auch aus diesen politischen Gründen. Und das ein Sachverständiger der Union aber gesagt hat, naja, wenn man dieses neue Wahlrecht macht, dann passt die Grundmandatsklausel, die sich ja auf die Direktmandate, die dann ja nicht mehr so eine große Bedeutung haben, bezieht, dass die, dass das nicht mehr zum System passt. Und nach so, wie ich das gehört habe, aber das ist tatsächlich irgendwie so Halbgerücht, ist, dass es von der SPD stark gespielt wurde und dass das interne Argument war, dass die CDU oder die Union bei den Klagen darauf abzielen könnten, was irgendwie komplett irrsinnig ist, weil sie das jetzt ja getan haben und das total nach hinten losginge. Aber vielleicht kannst du das noch mal aus deiner Sicht sagen, Christian.
Ja, also die Frage mit den Sachverständigen, das deckt sich auch mit meinen Kenntnissen. Also es war ein, zwei CDU-nominierte Sachverständige aus der alten Ablehnung. Also die CDU-CSU hat die Grundmandate-Klausel ursprünglich mal sehr intensiv genutzt in den 50er Jahren und dann immer mit der Deutschen Partei, die es damals gab, der drei Grundmandate gegeben, sodass die dann ihre Mehrheitsbeschaffer im Bundestag waren. Und dann, als aber die Linke plötzlich über Grundmandatsklauseln ins Parlament kam, fand die CDU die Grundmandatsklausel plötzlich blöd und verfassungswidrig und hat auch dagegen geklagt. Und das Verfassungsgericht hat 1997 gesagt, nee, die ist verfassungskonform. Aber aus diesem alten Impuls gegen die Grundmandatsklausel sind auch die Sachverständigen da noch vorsichtig gewesen. Dass die SPD das jetzt aufgegriffen hat, ist auch natürlich der Konstellation geschuldet gewesen, dass man, das hätte man nicht gemacht, wenn man ein Allparteienwahlrecht gemacht hätte. Aber da hat sich einfach abgezeichnet, mit der CDU-CSU ist keine Einigung möglich. Und jetzt kommen ihre eigenen Sachverständigen und sagen, oh, Probleme mit der Grundmandate-Klausel, so, jetzt nutzen wir es denen mal richtig eins auszuwischen. Ne? Also so, und hat sich da super clever gefühlt wahrscheinlich dabei.
Und ins Knie geschossen.
Ja. Also was wir hier aus diesen Beschreibungen von euch, vielen Dank dafür, sehen, ist, dass ja schon die einzelnen Parteien immer sehr pro domo und taktisch da dran gegangen sind. Ne? Immer mit so einem gewissen Eigeninteresse. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht diese Geschichte ja allerdings auch aufgelöst. Nämlich in dem Sinne, dass höchstwahrscheinlich bei der nächsten Wahl, es sei denn die Ampel, was für eher unwahrscheinlich, glaube ich, gehalten wird, dass die Ampel jetzt nochmal ein neues Wahlgesetz vorlegt in kürzester Zeit, innerhalb von 4 oder 8 Wochen, dass bei der nächsten Wahl also weiterhin diese drei Direktmandate dann ziehen.
Naja, wir müssen vielleicht erstmal erklären, was das Verfassungsgericht entschieden hat, ne? Weil das ist, du bist ja schon bei den Rechtsfolgen, also so bei der Übergangsregelung, die möglicherweise eine Dauerregelung wird. Also das Verfassungsgericht, das war ja, man hat irgendwie, alle haben gedacht, das kann so nicht durchgehen, ja, also so, aber die Frage war natürlich, wie wird das beanstanden, ne? Weil man kann ja nicht sagen, der Bundestag hat ein ganz großes Spielraum, das Wahlrecht zu gestalten und dann die Ausnahme von der Ausnahme darf man nicht kürzen, ne? Also so, das gibt ja keinen Grund, warum es jetzt zwingend eine Grundmandatsklausel geben muss. Und das hat auch das Verfassungsgericht jetzt nicht entschieden. Also so, man muss eine haben, auch nicht für Bayern, sondern es hat eine sehr tricky Argumentation, wo eigentlich niemand bisher draufgekommen ist, oder jedenfalls habe ich es nicht gekannt, hat gesagt, die 5%-Hürde, die ein Eingriff in die Wahlgleichheit ist, die wird dadurch unverhältnismäßig, weil sie nicht erforderlich ist, um eine Partei wie die CSU aus dem Bundestag draußen zu halten, weil die ja ohnehin mit der CDU zusammengeht. Und das ist das beste Beispiel für eine Nichtzersplitterung. Ne? Die ballen sich und man will ja Zersplitterung vermeiden. Und die 5%-Hürde ist also in ihrer Ausgestaltung verfassungswidrig wegen dieses CSU-Problems, also gar nicht wegen der Linken oder sonst was. Aber im nächsten Schritt heißt dann, okay, ihr könnt aber die verfassungswidrig gewordene 5%-Klausel jetzt ganz anders gestalten. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, über die wir noch reden werden. Und bis zu einer Neuregelung, also wann immer die sein mag, ob die in 2 Wochen kommt oder in 2 Jahren oder in 20 Jahren, da gibt es auch keine Frist, gilt die alte Grundmandatsklausel wieder.
Genau, so ist das Urteil. Und im Grunde genommen hat das Bundesverfassungsgericht den Ball eigentlich in das Feld der Politik zurückgespielt und gesagt, ihr habt sehr viele Möglichkeiten und haben, glaube ich, denen gezeigt, auch, du hast es gerade angesprochen, niedrigere, also nicht keine 5%-Hürde, sondern niedriger, 3 oder 4%, als Möglichkeiten. Christian Jakob, wie siehst du das?
Also man kommt jetzt nach dem Urteil nicht drum rum, da eine Neuregelung zu finden. Das Problem, finde ich, fängt danach an, wenn die CDU und die CSU sagen, wir sind damit nicht einverstanden, wir sind sozusagen in der nächsten Legislaturperiode gehen wir da wieder dran. Und das ist eigentlich eine sehr schlechte Zeit dafür gerade, weil sich insgesamt natürlich dieser Eindruck, den es da gibt, ja, man geht ans Wahlrecht ran, wie es passt, der setzt sich ja auf diese Delegitimierung von demokratischen Instanzen und Prozessen und Altparteien und Medien und so, ja, noch obendrauf. Das wird sich dann sozusagen übersetzen in so ein allgemeines Misstrauen in den Wahlprozess. Man hat das bei den letzten Wahlen schon gesehen. Da ist ähnlich wie in den USA da von Rechtsextremen dazu aufgerufen worden, in die Wahllokale reinzugehen, zu beobachten, weil man so einen Zweifel daran gestreut hat, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und je häufiger man jetzt sozusagen am Wahlrecht operiert, desto eher werden die sagen, das machen sie nur, weil ihnen der Arsch auf Grundeis geht, weil ihnen die Pfründe wegschwimmen, weil sie irgendwie merken, sie haben nicht mehr die Macht in der Form, wie sie das vorher hatten. Das Volk ist nicht mehr hinter ihnen. Jetzt kommen wir und jetzt wird am Wahlrecht gedreht. Das kennen wir schon. Mhm. Und deswegen, es gibt ja keine Alternative dazu, jetzt diesen Prozess, den man da angefangen hat, zum Ende zu bringen. Aber wenn man dann immer weitermacht, nach Opportunität der einzelnen Parteien, jetzt in der Legislaturperiode der CDU möglicherweise, dann wird es gefährlich, was die Legitimität angeht.
Das ist bestimmt richtig, Sabine, bitte.
Ja, das stimmt. Also das finde ich auch, dass jetzt nicht jede Regierung wieder am Wahlrecht rumfrickeln darf. Es ist aber tatsächlich auch nicht so, dass sie das unbedingt müssen. Sie können das einfach jetzt auch so lassen. Also diese Möglichkeit hat das Bundesverfassungsgericht auch aufgemacht, dass man einfach die Grundmandatsklausel jetzt so lässt. Und dann gilt das Wahlrecht, wie es jetzt vom Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich für die nächste Wahl aufgezeigt wurde. Was ich aber noch ganz wichtig finde, ist, dass die tatsächlich nur mit der CSU argumentiert haben. Also die Klage der Linken ist ja abgelehnt worden. Also das gilt zwar auch für die Linken, aber ich finde es irgendwie von der Logik wirklich irgendwie, fand ich, interessant.
Also formal sind die Organklagen der Linkspartei und der Linksfraktion abgelehnt worden, weil die einfach gegen nichts klagen konnten, weil das sind komplizierte juristische Argumente, aber die Linksabgeordneten, die als Bürger gewählt haben, die hatten Erfolg, weil im Ergebnis die 5%-Klausel in ihrer Ausgestaltung wegen des CSU-Problems, aber darauf können sich natürlich auch Linkswähler berufen, also hatten sie im Ergebnis Erfolg.
Das so haben Linksparteipolitiker das ja auch kommentiert, ne? Also im positiv, Gysi, Katina Schubert, die waren ja irgendwie sehr angetan von diesem Urteil. Lass uns noch mal kurz kommen auf diese Frage der 5%-Hürde. Weil das ist ja interessant, dass das Bundesverfassungsgericht das erwähnt hat, jetzt nicht aufgegeben hat, das zu ändern, aber auf die Möglichkeit noch mal hingewiesen hat. Zwei Fragen dazu. Ist es sinnvoll, diese 5%-Hürde zu senken? Also mir scheint sehr viele Gründe dafür zu sprechen. Und die zweite Frage, glaubt ihr, dass das kommen wird? Sabine.
Also ich fände es sinnvoll, weil also das Argument für diese 5%-Hürde ist ja auch, das hat Christian Rath ja irgendwann vorhin schon gesagt, irgendwie, dass der Bundestag arbeitsfähig sein muss. Es ist aber auch immer dieses Horrorbild aus der Weimarer Republik. Man hat so viele Parteien im Bundestag, dass überhaupt nichts mehr funktioniert und dass sich die Demokratie da sozusagen selbst total lähmt. Ich finde, wenn man das jetzt zum Beispiel auf 3%, das ist ja eine Zahl, die immer genannt wird, senken würde, dann hätte man trotzdem also dann drohen nicht Weimarer Verhältnisse und man hätte aber die Anzahl der Stimmen, die sozusagen im Nirvana verschwinden, weil sie für Parteien, also weil Menschen für Parteien stimmen, die da nicht reinkommen, den Anteil hätte man verkleinert und damit wäre die Repräsentanz der Wähler größer. Und das finde ich ist ein absolut schlagendes Argument.
Und glaubst du, dass das kommt?
Nein.
Weil die Volksparteien kein Interesse daran haben, oder?
Ja, weil ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass die vor der Bundestagswahl da noch mal rangehen. Die sind alle so müde und das wäre dann auch zeitlich zu knapp. Und danach, dass es danach so eine Einigung gibt, halte ich für wirklich schwierig. Also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, aber wenn du jetzt sagen würdest, sag A oder B, dann würde ich sagen, nö.
Ist sehr, sehr plausibel, was du sagst, finde ich, also die Prognose. Christian Jakob, wie siehst du das?
Also ich sehe das genau wie Sabine, wenn man nach Thüringen guckt beispielsweise, wo es ja sozusagen eine wachsende Zahl an Parteien gibt, die drohen runterzufallen. Und weil es insgesamt ja auch mehr Parteien gibt, jetzt durch Sarah Wagenknecht und die AfD, ist es in der Tat so, immer mehr Stimmen drohen verloren zu gehen. Würde man zum Beispiel auf 3% senken, kommen mehr rein. Und ich bin mir da gar nicht so sicher, dass es dafür keine Mehrheit gäbe, weil es ja auch die SPD möglicherweise betreffen kann. Das ist ja gar nicht mehr ausgeschlossen, dass die runterfallen, die FDP sowieso, bei den Grünen auch, die Linken auch. Also die hätten ja alle durchaus ein Interesse daran, da möglicherweise für sich selbst eine Haltelinie nach unten einzuziehen.
Das stimmt einerseits. Andererseits holen sie sich natürlich auch Konkurrenz ins Haus. Ne? Also ich meine, du hast zum Beispiel bei den Grünen jetzt, bei der Europawahl ist ja so, die haben ja bei den jungen Wählern so viele verloren und nachweislich hat ja ein ganz schöner Teil dafür für Volt gestimmt. Und dadurch, dass Volt bei der Bundestagswahl an der 5%-Hürde scheitern würde, wahrscheinlich würden sich das vielleicht ein paar Leute nochmal überlegen, ob sie das wirklich machen. Also es hat so beide Seiten, finde ich. Aber was da ist natürlich auch was dran.
Du machst Konkurrenz, ja, aber eben auch Spielräume. Weil wenn du sozusagen eine Konstellation hast mit dem BSW, bei insgesamt wenigen Parteien, die überbleiben, da wird es ganz schön kompliziert. Mit auch nur Tolerierung. Und wenn da andere Akteure mit reinkommen, die möglicherweise anschlussfähig sind, zum Beispiel Volt, dann sieht es vielleicht dann schon wieder anders aus.
Also das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich. Weil die Frage ist ja, es gibt auf der einen Seite dieses immer gleiche Zersplitterungsargument, was ich mehr und mehr fragwürdig finde. Auf der anderen Seite haben wir ja die Situation, wenn die Gesellschaft so viele, also 6, 7, 8 Parteien, die alle gewissermaßen relevant sind, ja, und gewählt werden, wählt, dann wie argumentiert man dann, dass die draußen bleiben sollen? Das ist ja nun eine gesellschaftliche Entwicklung, eine Fragmentierung, Ende der Volksparteien und so weiter, ein sehr langweiliger Prozess. Und der muss sich ja vielleicht auch im Wahlrecht niederschlagen, oder, Christian Rath?
Ich wollte drei Sachen dazu sagen. Erstmal das historische Argument mit Weimar. Ne? Weimar ist nicht an den vielen Parteien im Reichstag gescheitert, sondern weil da sehr große Parteien im Reichstag waren, die antidemokratisch waren. Ne? Da waren das negative Bündnis von NSDAP zeitweise mit der KPD zusammen, die einfach dann die Demokratie nicht haben wollten. Dann kamen dann irgendwann auch noch es gab zum Schluss nur noch sehr wenige Demokraten und daran ist Weimar gescheitert. Deswegen war auch die 5%-Hürde keine unmittelbare Folge 1949. Das steht ja nicht im Grundgesetz drin, weil es eigentlich auch keiner haben wollte. Also das ist eine Mehr, die dann nachträglich erfunden worden ist. Und bei der Anhörung des Verfassungsgerichts, wo es ja auch um die 5%-Hürde ging, weil der Verein Mehr Demokratie von vornherein die Chance gesehen hat, also wenn jetzt hier die Grundmandatsklausel wegfällt, so sein Argument, dann wird ja die 5%-Hürde verschärft, was richtig ist und das Verfassungsgericht ja auch so mittelbar so gesehen hat. Die haben dann das ganz gezielt angegriffen und deswegen wurde da auch in der Anhörung drüber diskutiert und da hat zum Beispiel einerseits der Politikwissenschaftler Frank Decker gesagt, es ist eigentlich gut für die Demokratie, wenn es eine niedrigere Hürde gibt in der derzeitigen Situation, weil die Extremisten, die sind groß, die werden nicht draußen gehalten. Früher war es anders, ne? Da hat man kleine Extremisten wie NPD und DKP draußen gehalten. Jetzt hält man die Parteien der Mitte in Sachsen, SPD, Grüne und FDP draußen.
Kann ich nicht, also ein Einwand dagegen, das scheint mir so ein etwas zu funktionales Argument zu sein. Also man baut, also genauso wie Christian Jakob vorhin gesagt hat, der Eindruck entsteht, dass die da oben sich immer das Wahlrecht basteln, was sie gerade brauchen können. Ich finde, das Argument, um die Hürde zu senken, sollten ja nicht die Wahlchancen der SPD in Sachsen sein, sondern es sollte sein, dass bei der Wahl 2013 mehr als 15% der Leute, die ihre Stimme abgegeben haben, also ne, das war damals FDP, AfD und Piraten, die nicht über die 5% gekommen sind, überhaupt keine Repräsentanz gehabt. Dieses fundamentale Argument der Repräsentanz sollte doch das Entscheidende sein und nicht der politischen Opportunität,
also
oder?
Ich kann dein Argument sehr gut nachvollziehen, aber wenn man es also so versucht, verfassungsrechtlich einzuordnen, dann ist es schon auch tragfähig. Also so Ausgangspunkt ist, die 5%-Hürde ist ein Problem. Ja? Also so aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und dann muss diese negative Wirkung für den Wähler, für die Demokratie gerechtfertigt werden. Und die wird gerechtfertigt über die Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Wenn aber die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch die 5%-Hürde gar nicht verbessert wird, ja, weil die konstruktiven Parteien draußen bleiben und die destruktiven Parteien drin sind. Also, ne, das, also es funktioniert schon, also so, aber natürlich hast du völlig recht, das hat was mit der sehr konkreten Situation zu tun. Und wenn ich noch einen Punkt sagen darf, der das Gegenargument war, warum auch das Verfassungsgericht jetzt zum Beispiel nicht gesagt hat, nee, also 5%-Hürde, die senken wir selber einfach. Es wird natürlich einen Anreiz gegeben, wenn ich in der Partei mich nicht durchsetzen kann, dann einfach eine neue Partei zu gründen, weil das Risiko, dass ich damit dann im Abseits lande, deutlich niedriger ist, wenn ich also so mit 1-2 Mandaten reinkomme. Da habe ich zumindest meine Zukunft für die nächsten 4 Jahre gesichert. Und das führt dann eben zur sinkenden Bindungskraft der größeren Parteien.
Mhm. Christian Jakob dazu.
Ich wollte auch sagen, dass es umgekehrt aber auch gar nicht gesagt ist, dass es dauerhaft nur zur Splitterung führt. Man hat in anderen Ländern gesehen, zum Beispiel jetzt in Frankreich, aber auch in Italien, dass es eben dann auch Bündnisse geben kann von mehreren kleinen Parteien, die sich dann zu größeren zusammenschließen, um gemeinsam Wahlkampf zu führen und so und als, weiß nicht, demokratischer Block oder so aufzutreten. Also der reine Umstand, dass es sozusagen mehr kleinere Parteien im Parlament gibt, kann mittelfristig eher wieder zu einer Blockbildung von stärkeren handlungsfähigen Blöcken auch führen. Das ist gar nicht ausgeschlossen.
Wobei die Blockbildung in Frankreich natürlich was mit dem Mehrheitswahlrecht zu tun hat. Und bei uns würde, also das würde dann erst auf der Ebene, dass man sagt, Fraktionsrechte bekomme ich erst ab 27 Abgeordneten. Das würde dann dazu führen, also Beispiel Freiburg, der Gemeinderat. Wir haben 17 Listen im Gemeinderat. Ne? Wir sind da, glaube ich, bundesweit demokratisch führend. Okay. Und die schließen sich dann aber auch zu 5-6 Fraktionen zusammen. Ne? Oder das Europäische Parlament, ne? Da sind ja 250 Parteien drin und die schließen sich auch zu 6 Fraktionen zusammen. Also insofern kann es stabil sein.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hier der Konsens oder die Meinung, ihr glaubt auch eher, dass das diese Absenkung der 5%-Hürde nicht vor der Tür steht. Also dann, das ist im Grunde genommen doch eine leider, wie ich finde, leider hypothetische, theoretische Diskussion, weil die Akteure, die das durchsetzen müssten im Parlament, kein gesteigertes Interesse daran haben, oder?
Also ich teile die Prognose von dir, Sabine, und es müsste den Hebel geben, bundesweiter Volksabstimmungen, mit denen man dann so etwas durchsetzen könnte, weil bei der Bevölkerung wäre das ja wahrscheinlich durchaus populär, auf 2-4% runterzugehen. Aber da ich ja nach bisherigem Recht keine bundesweiten Volksabstimmungen und Volksinitiativen machen kann, habe ich diesen Hebel nicht. Es muss wahrscheinlich eher über die Länder kommen. Das könnte ja, also ne, das ist ja auch das Schöne am Föderalismus, um mal was Positives über den Föderalismus zu sagen, dass man da Dinge ausprobieren kann. Und dort gibt es ja Volksabstimmungen. Also so, dort müsste jetzt sich Initiativen bilden, die sagen, wir wollen eine Absenkung. Und dann sieht man mal nach 10 Jahren, dass das Bundesland nicht im Chaos versunken ist, sondern dann wird es vielleicht auch im Bund mal attraktiver.
Mhm. Ich sag, die holen sich jetzt im Osten noch ein paar Mal eine Klatsche und dann wird das auch ohne Volksabstimmung nochmal anders diskutiert in den Parteien.
Glaubt ihr denn, Christian Rath, du hast es ja gerade angesprochen, das ist ja auch eine Diskussion, die es mal stärker gab als im Moment, aber die man ja durchaus führen kann in Bezug auch auf Gruppen, die sich ausgeschlossen fühlen vom politischen Betrieb, dass also Volksentscheide, plebiszitäre Elemente, die in Deutschland ja sehr irgendwie verschattet sind, ein Schattendasein führen, dass das ein Mittel wäre, die reinzuholen. Es gibt ja gerade in Bezug auf Ostdeutschland Leute, Steffen Mau zum Beispiel, der Soziologe, oder auch Christina Morina, die Historikerin, beide aus dem Osten, die sagen, also man hat im Ostdeutschland eine andere demokratische Tradition, die ist nicht defizitär, sondern ist einfach anders. Und die hat eine viel stärkere Prononcierung von diesen direktdemokratischen Elementen und die kommt zu wenig zum Tragen. Da wird immer von Bürgerräten dann sofort gesprochen als ein Mittel. Also wie sieht das aus, wenn man sich anguckt, gerade der Angriff der Rechtspopulisten auf die Demokratie, ist da, sind plebiszitäre Elemente ein Mittel, um das einzufangen, oder ist es irgendwie der Weg in den Abgrund? Wie seht ihr das?
Also ich glaube schon, dass es, wenn man mal konstatiert, dass die Bindungskraft der Parteien nachgelassen hat, deutlich nachgelassen hat, im Westen auch, aber im Osten noch nie so hoch war, und dass das erstmal ein Problem ist, da muss man mit diesem Problem irgendwie umgehen. Und ich glaube schon, dass es solche Elemente, wie die dann auch immer konkret ausgestaltet werden können, und dann wird es kompliziert, dass die gut wären. Also, dass man die Leute irgendwie anders zum Mittun an der Demokratie begeistern muss. Das glaube ich schon. Deshalb habe ich eine gewisse Sympathie für das, was Steffen Mau jetzt überall sagt, dass man Bürgerräte zum Beispiel stärker machen sollte. Jetzt ist nur die Frage, wie genau gestaltet man das aus? Weil wir haben jetzt ja auch, der Bundestag hat jetzt ja einen Bürgerrat eingesetzt, der hat auch, also zum Thema Ernährung, ne, Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, hat das eingesetzt. Die haben auch gearbeitet, die haben jetzt, haben was vorgelegt, und jetzt ist die Frage, was passiert denn damit eigentlich? Und was natürlich nicht sein darf, ist, dass die Leute, ihr diskutiert und ich bestimme sozusagen, also dass es danach kommt, sondern dass die den Eindruck haben, dass, wenn sie jetzt schon was erarbeitet haben, dass es überhaupt keine Konsequenzen hat. Und gleichzeitig kann es aber auch nicht sein, dass sowas bindend ist. Also das ist, ich finde das eine wahnsinnig schwierige Abwägung, und da weiß ich auch nicht so richtig weiter.
Christian Jakob, wie siehst du das denn? Ist denn dieses Argument schlüssig, dass da, also plebiszitäre Elemente gegen Rechtspopulismus, dahinter steht ja so ein bisschen dieses Bild, wir haben so einen abgeschotteten politischen Apparat, wo viele Leute das Gefühl haben, der ist für uns nicht zugänglich, der ist fremd, der ist fern, und das hat so ein Moment, um das aufzubrechen. Hältst du das für plausibel?
Also ich finde diese Idee mit den Bürgerräten eigentlich ganz gut, aber ich glaube, die Voraussetzung dafür müsste sein, dass man es schafft, dieser Behauptung entgegenzutreten, die ja von den Rechten ganz stark gemacht wird. In den Parlamenten, da wird nicht mehr das Volk vertreten. Das ist nicht sozusagen der Ort, wo die Entscheidungen gefällt werden, die für uns gut sind und für uns richtig sind. Das kann nur das Volk selber. Also diese starke Betonung des Plebiszitären, sozusagen die Entparlamentarisierung, also die AfD steht ja sehr stark dafür, sozusagen, wir nehmen das diesen Eliten wieder weg und geben es zurück in die Hände des Volkes. Dem muss man gleichzeitig entgegentreten. Wenn man einfach nur sozusagen sagt, wir machen jetzt irgendwie mehr Volksabstimmung und so, dann zahlt das darauf ein. Und dann geht es nach hinten los. Also ich finde die Idee gut, ich finde auch die Argumente, die dafür gebracht werden, total nachvollziehbar und plausibel, aber es findet ja sozusagen in einem diskursiven Kontext statt, in dem Parlamente delegitimiert werden, und das darf dadurch nicht noch verstärkt werden.
Ich denke, wir müssen ja aber trotzdem trennen, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Instrumente. Auf der einen Seite Volksentscheide, Volksabstimmung, auf der anderen Seite Bürgerräte. Ja, das ist ja was sehr anderes. Ne?
Ja, aber die Vorstellung, die dahinter steht, ist ein bisschen dieselbe. Also es muss den Eliten weggenommen und zurück in die Hände des Volkes gelegt werden. Das ist ja so, wie es von rechts...
Ja gut, das ist aber der rechte Diskurs, ne? Also ich meine, ich finde, man kann trotzdem, ich teile das schon, was du sagst, Christian, aber ich finde, man kann trotzdem auf diese anderen Elemente, also probieren, das zu stärken, und das kann auch gleichzeitig dabei helfen, dass solche Argumentationen nicht mehr so schlagkräftig sind. Also das, ich finde das irgendwie, das so ganz zu vermengen, ist auch schwierig.
Also es gibt ja einen grundlegenden Vorbehalt gegen Volksentscheide und plebiszitäre Elemente, dass die nämlich hoch anfällig sind für Pressure Groups und Lobbyarbeit.
Verhetzungspotenzial auch.
Verhetzungspotenzial auch, aber man hat dann relativ niedrige Beteiligung. Es gibt ja, in Hamburg ist, glaube ich, die Auseinandersetzung darum, ob die Grundschule 4 oder 6 Jahre sein sollte, die damals, glaube ich, eine schwarz-grüne Regierung, schwarz-grüner Senat durchsetzen wollten. Und dann gab es so eine richtige, gut organisierte Pressure Group, die dafür gesorgt hat, dass diese eigentlich löbliche Versuch, dieses gemeinsame Lernen länger zu organisieren, gescheitert ist. Das ist so ein Beispiel dafür, dass es eben diese Anfälligkeit für lobbyistische Interessen durchaus gibt. Das muss man, glaube ich, schon dazu sehen.
Das ist ja ein hochgradig polemisches Argument. Also so nur weil das, was du gut findest, jetzt keine Mehrheit gewonnen hast, also sagst du, die anderen sind, also Baden-Württemberg zum Beispiel, ne, würde nie und nimmer eine sechsjährige Grundschule einführen oder irgendwas am Gymnasium zu tun, weil sie dann in Baden-Württemberg einfach abgewählt würden. Ne? Also so die Bevölkerung liebt das dreigliedrige Schulsystem, die Experten sind dagegen.
Ein Teil der Bevölkerung liebt das dreigliedrige Schulsystem.
Ja, aber alle wollen ja auch.
Aber Christian, okay, also ich habe dein Argument verstanden, aber mein Argument war ja fundamentaler. Also das ist ja das Problem von Plebisziten besteht darin, dass die anfällig sind für den Einfluss von Lobbygruppen.
Ja, alles ist anfällig für den Einfluss von Lobbygruppen. Also auch Parlamente sollen schon mal anfällig gewesen sein für den Einfluss von Lobbygruppen. Und die Idee von Plebisziten ist eine Politisierung der Bevölkerung, dass die Leute das Gefühl haben, es lohnt sich, sich mit Sachfragen auseinanderzusetzen, weil sie selber auch mitbestimmen können. Ne? Und dass man dann idealerweise schwierige, komplexe Dinge dann besser den Leuten erklären können, weil sie sich mehr dafür interessieren, weil sie auch drüber abstimmen können und das nicht einfach nur irgendwelchen Innen- und Finanzausschüssen überlassen. Und ob das funktioniert oder nicht, das wird mal besser, mal schlechter funktionieren, so wie auch der Parlamentarismus mal besser und schlechter funktioniert.
Also idealerweise wäre hier unsere Vorstellung eine Absenkung der 5%-Hürde auf 3% plus auch im nationalen Rahmen mehr plebiszitäre Elemente, Abstimmung über Sachfragen. Dann hätten wir eine demokratische Form gefunden, die atmend und offen genug wäre. Stimmt das?
Schwierige Frage. Also ich muss ja sagen, ich bin bei Volksabstimmungen auf Bundesebene, wie heißt das immer so schöner, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde es eigentlich gut, aber mich würde dieses Verhetzungspotenzial wirklich total sorgen. Und dass Leute sich das ist das Ziel, dass sie sich dann mit komplexen Dingen auseinandersetzen, aber ob sie das wirklich tun und dann, was ist vernünftig, ne? Vernünftig entscheiden, das ist natürlich eine Scheißformulierung jetzt, aber irgendwie im Sinne der Demokratie und des Humanismus und der Menschenrechte entscheiden, das muss vielleicht nicht so sein. Und dann habe ich ein bisschen Sorge. Also das ist schon so, dass ich schwanke total.
Ich meine, das ist ja auch vielleicht ein Medium, um die Leute, die so diese starken Affekte gegen die politische Klasse haben, die im Moment irgendwie von rechts kommen, um die vielleicht wieder reinzunehmen. Und ich glaube, das könnte ja auch ein Ziel von Demokratie oder ne, solchen demokratischen Prozessen sein, dass die sich bei bestimmten Sachfragen dann wiedergespiegelt fühlen. Und also das, oder haltet ihr das für naiv?
Ich nicht. Also so mein Problem mit dem ganzen Demokratiediskurs ist ja, dass er im Wesentlichen seit 5 Jahren nur noch drauf ausläuft, bestimmte demokratische Entwicklungen zu vermeiden. Also so, wir saßen ja hier vor ein paar Wochen mal zusammen, haben über Parteiverbote diskutiert. Das ist ja das Gegenteil von Demokratie, ne? Und wenn man bei Plebisziten ist, also so, natürlich werden die jetzt auch ne, von einer einst plebiszitfreundlichen Partei wie der Grünen auch nicht mehr propagiert, weil sie das Gefühl haben, ja, wenn die Bevölkerung entscheidet, dann haben die Grünen Anliegen, angefangen von der Heizungswärmewende bis zur Verkehrswende und die Sprachwende und die migrationspolitische Wende, alle wenig Chancen. Und aber das meint, der Zeitgeist wird irgendwann wieder anders sein. Also ich denke, ich finde es gut.
Okay, dann lass uns vielleicht noch, du hast es gerade angesprochen, Parteienverbot. Das ist ja eine Diskussion, die es in Deutschland gibt, dass das Bundesverfassungsgericht möglicherweise beauftragt werden sollte, über ein Parteienverbot, also ein Verbot der AfD zu befinden. Da liegt ja eine komplexe Schwierigkeit drin. Das spielt auch so ein bisschen in die Richtung, sind diese Verfassungsgerichte, deren Einfluss ja gewachsen ist, also du weißt es besser, Christian Rath, der Einfluss des Bundesverfassungsgerichts auf Politik scheint mir gewachsen zu sein.
Warum?
Weil die, wenn ich mir jetzt mal kurz vergegenwärtige, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass dieser Klimatransformationsfonds, dass der nicht, dass die Regierung den nicht benutzen durfte, also diese Corona-Gelder als Klimagelder oder Heizungsgesetz. Also die intervenieren doch mit einer schönen Regelmäßigkeit in Politik und schien mir in den 80er Jahren nicht so häufig zu sein. Ja, meinst du? Gut. Eine Frage, die sich da auch stellt in dem Zusammenhang ist, muss man das Bundesverfassungsgericht gegen diese Angriffe von Rechtspopulisten, das ist was anderes, das Parteienverbot jetzt, imprägnieren? Die werden ja mit 2/3 Mehrheit, also Bundesrichter des Bundesverfassungsgerichts werden ja mit 2/3 Mehrheit vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Haltet ihr das für eine absehbare Gefahr, dass die AfD Einfluss auf dieses Gremium nehmen kann?
Also man muss auch da wieder zwei getrennte Diskussionen auseinanderhalten und das macht also diese Sache auch so schwierig, weil sie hier eigentlich sehr eng miteinander verzahnt sind, weil man gleichzeitig zwei verschiedene Dinge haben will. Also man will, indem man 2/3 Mehrheiten für die Richterwahlen fordert, ist ja jetzt nicht vorgeschlagen worden von diesem Bündnis der Altparteien, will...
Altparteien, Vorsicht!
Also Du spielst jetzt darauf an, dass also CDU, Union, SPD, Grüne, FDP haben...
Die haben einen gemeinsamen Vorschlag vorgelegt, der vorige Woche vorgestellt worden ist. Und dort ist eben das 2/3 Mehrheitserfordernis gerade nicht drin. Und das zeigt, wie ambivalent das ist. Also so, wenn ich die Sorge habe, dass die AfD oder vielleicht auch zusammen mit BSW eine einfache Mehrheit im Bundestag hat, dann könnte sie das Wahlrecht, also das Richterwahlrecht verändern. Und das könnte ich verhindern, indem ich die 2/3 Mehrheit im Grundgesetz festschreibe. Dann kann ich es auch nur mit 2/3 Mehrheit verändern. Wenn ich aber die Sorge habe, was vielleicht realistischer ist nach der letzten Wahl, dass die AfD vielleicht zusammen mit BSW 33-50% der Sitze hat, dann hat sie eine Sperrminorität. Und dann kann gegen sie keine Richterwahl stattfinden im Bundestag. Und dann könnte es interessant sein, das Quorum runterzusetzen, selber runterzusetzen, also das zu machen, wo man der AfD sagt, das soll sie auf keinen Fall tun.
Okay, also das ist eine hochambivalente Geschichte, wie man juristisch wasserdicht und praktisch brauchbar solche Mauern gegen die AfD baut, Sabine.
Also ich glaube auch, dass das im Detail wirklich kompliziert ist. Grundsätzlich finde ich aber, dass es richtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und zu probieren, das abzusichern. Dieses Bündnis, also von der Ampel plus Union, ist ja jetzt auch nicht so weit gegangen, haben sich aber auf einige Maßnahmen geeinigt. Und ich finde das richtig, aus dem einfachen Grund, weil die Verfassungsgerichte einer der ersten Angriffspunkte von rechtsradikalen, Rechtspopulisten immer ist, also das sieht man in ganz vielen Ländern, das sieht, hat man in Polen gesehen, in Ungarn gesehen, das probiert Meloni jetzt in Italien und es ist natürlich ein wirklich mächtiger Hebel und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen und da Schritte zu tun.
Mhm. Christian Jakob, siehst du das genauso? Ist das so, dass man die Verfassungsgerichte stärken muss gegen diese, oder dass die Verfassungsgerichte ein Instrument sind beim Kampf gegen diese Rechtspopulisten, Rechtsextremen?
Ja, ich sehe das genau wie Sabine. Also es stimmt natürlich, dass das in anderen Ländern man gesehen hat, wie das, wozu das führen kann. Und ich finde es sehr erfreulich, dass darüber ja auch jetzt mit Blick auf Thüringen so viel nachgedacht worden ist. Das war ja auch wahrscheinlich ein bisschen der Auslöser, dass man auch auf Bundesebene das Thema aufgegriffen hat. Was mich erstaunt ist, dass es ein bisschen bei der Verfassungsgerichtsbarkeit stehen zu bleiben scheint. Es gibt ja noch ganz viele andere Felder, bei denen eine Regierungsbeteiligung Rechtsextremer ja auch sehr problematische Folgen haben könnte, wo sich ja auch Möglichkeiten bieten würden, da sozusagen vor Haltelinien einzuziehen. Ich bin eigentlich ein bisschen verwundert, dass da so wenig Diskussionen stattfinden, was man in anderen Feldern, zum Beispiel bei der Bildungspolitik, bei der Kulturpolitik oder bei der Medienpolitik tun kann, um sich auf so ein Szenario vorzubereiten und irgendwie ein bisschen bei dem Verfassungsgerichtsthema, ich will nicht sagen stecken geblieben, ist aber erstmal verharrt.
Also es liegt ja vielleicht daran, dass bei den anderen Feldern das Verfassungsgericht und natürlich dann auch die Verfassungsgerichte der Länder genau die Instanz sind, die dann verhindern, dass dort extremistische Politik gemacht werden kann. Ne? Weil solange ich Grundrechte habe und extremistische Politik heißt ja auch tendenziell, Minderheiten auszugrenzen, zu entrechten. Solange ich Grundrechte habe, darf in diese Grundrechte nur aufgrund von verhältnismäßigen Gesetzen eingegriffen werden. Und was verhältnismäßig ist, entscheiden die Verfassungsgerichte. Und deswegen muss ich die Verfassungsgerichte als Hüter einer ausgewogenen Politik bewahren. Und insofern ist der Schutz der Verfassungsgerichte der Metaschutz für das gesamte System.
Mhm. Gut, dann kommen wir vielleicht noch zum Schluss. Die Zeit ist schon so ein bisschen fortgeschritten. Vielleicht nochmal zum Anfang zurück, zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Glaubt ihr, dass diese Geschichte Wahlrechtsreform und alternative Wahlrechtsreform, dass die jetzt im Grunde genommen zu Ende ist, oder wird das die uns irgendwie, werden wir in 5 Jahren wieder hier sitzen und über uns über Grundrechtsmandate den Kopf zerbrechen?
Ich finde es echt schwer zu sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das jetzt erstmal war. Ich habe ja die Argumente schon vorhin einmal ausgeführt, weil die Union allein es nicht verändern kann, weil sie einen Koalitionspartner bräuchte, der bereit wäre, das zu tun, und weil doch vielleicht alle der Ansicht sind, dass das mit der Grundmandatsklausel dann letztendlich doch halbwegs vernünftig geregelt ist und nicht weitere Konflikte notwendig wären.
Okay.
Also es gibt jedenfalls verfassungsrechtlich keine Pflicht, das nur mal anzugehen. Also so, es gibt jetzt eine Regelung, die das Verfassungsgericht übergangsweise aufgestellt hat, aber ohne jede Frist, und gesagt hat, die gilt, bis er eine neue Regelung macht. Und wenn es keine Neuregelung gibt, dann gilt sie halt weiter.
Christian Jakob, du hast das letzte Wort.
Ich glaube, das ist ganz gut, dass da in der Vergangenheit selten Hand dran angelegt worden ist. Das ist schon sinnvoll jetzt, aber ich hatte es vorhin auch schon gesagt, ich glaube, die Gefahr besteht darin, dass das sozusagen der Auftakt ist zu einer sich immer weiter fortsetzenden Serie an Reformen und Veränderungen, je nach politischer Opportunität. Das wäre sicherlich ein schlechtes Szenario.
Absolut richtig. Gut, vielen Dank euch für diese Debatte. Wir bedanken uns auch bei Philipp Große-Siestrup für die Produktion und bei Janset Ispina für die Redaktion. Fragen, Kritik gerne an bundestalk@taz.de, und wenn ihr Geld übrig habt, dann gibt es Taz zahlig. Macht's gut und bis dann.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.